Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Heute mit Katja Scherer. Guten Tag. Es fehlt in Deutschland an Corona-Impfstoff. Diese Kritik hört man derzeit immer wieder. Eine neue Impfallianz könnte dieses Problem zumindest mittelfristig verringern. Die Unternehmen Bayer und CureVac wollen künftig bei der Entwicklung eines weiteren Corona-Impfstoffs zusammenarbeiten. Und wir blicken in dieser Sendung zurück auf die Schäden durch Naturkatastrophen. Die haben im vergangenen Jahr zugenommen. Zuerst aber sprechen wir über die jüngsten Entwicklungen in den USA. Die gestrigen Unruhen im Kapitol haben bei Kommentatorinnen und Kommentatoren weltweit Bestürzung ausgelöst. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.
Die Bilder haben uns erschüttert. Wir mussten mit ansehen, wie verwundbar selbst die älteste und mächtigste Demokratie der Welt ist. Diese Szenen, die wir gesehen haben, die sind das Ergebnis von Lügen und noch mehr Lügen. Von Spalterei und Demokratieverachtung, von Hass und Hetze, auch von allerhöchster Stelle.
Ja, klare Worte. Auch an den internationalen Börsen werden die Geschehnisse natürlich aufmerksam verfolgt. Darüber spreche ich jetzt mit unserem Reporter Jan Plate im Börsengespräch. Herr Plate, wie haben die Anleger reagiert?
Ja, und ich habe das Börsengespräch mit Gertrud Traut geführt, der Chefvolkswirtin der Helaba, der Landesbank Hessen-Thüringen. Mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen und sie erstmal zu ihrem persönlichen Eindruck zu diesen historischen Geschehnissen in Washington gefragt. Dieser Sturm auf das Kapitol, die aufgewiegelten Trump-Anhänger, die gewalttätigen Ausschreitungen, war das für Sie, Frau Traut, so zum Ende der Trump-Präsidentschaft hin zu erwarten? Oder hat sie das, wie viele andere, doch auch eben schockiert und bewegt?
Ich habe mich gestern Abend mit meinem Mann verabredet, dass wir uns die Abstimmung im Kongress gemeinsam angucken auf einem US-Sender, dass wir aber dann den Sturm auf das Kapitol sehen und die ganze Nacht sehen, wie das Kapitol nicht nur gestürmt, sondern auch belagert wird. Ja, das hat mich erschrocken. Also dass Trump, also er ist immer noch eine Nummer schlimmer, als man sich das vorstellt.
Und mit dem, was da jetzt in den USA, in Washington passiert ist, was bedeutet das für die beiden Präsidentschaft und die Beziehung zu Europa und Deutschland? Muss sich nun Joe Biden hauptsächlich innenpolitisch darum kümmern, das Land zu einen, kann sich nicht richtig um Bündnisse kümmern?
Biden wird Innen- und Außenpolitik miteinander verbinden und hoffentlich in einem positiven Sinne. Und ich glaube, dass Versöhnung auch im internationalen Handel ein wichtiges Signal ist, weil man hat gesehen, dass man in dem Stil Trump ganz schnell an seine Grenzen kommt, sogar an die Grenzen der Demokratie.
Ja, und von wegen die Beziehungen der USA zu anderen Ländern, da wäre China. Aus China kommt jetzt Häme. Man würde sehen, wie ein Staat ruiniert wird?
Also der Zynismus der Chinesen, gerade im aktuellen Umfeld, dass sie den Amerikanern jetzt wirklich alles Gute wünschen, eine Rückkehr zum Frieden, also das ist schon ein bisschen, ja, mehr als zynisch.
Schauen wir ein bisschen konkreter auf das Wirtschaftliche der Biden-Präsidentschaft. Biden und seine Demokraten sind nach der Wahl in Georgia gestärkt. Kann nun schnell ein neues Konjunkturprogramm, weitere staatliche Ausgaben für die größte Volkswirtschaft der Welt kommen?
Das letzte Konjunkturprogramm ist ja gerade erst verabschiedet worden. Aber es wird natürlich mittelfristig höhere Staatsausgaben geben. Das ist eine ganz klare Vorgabe der Demokraten. Mittelfristig muss man sich auf höhere Staatsausgaben, noch höhere Staatsausgaben einstellen.
Nach all dem, was da im Moment in den USA passiert, die Börsen lassen sich davon bisher nicht beeindrucken und steigen weiter, haben Rekorde erreicht. Warum reagieren die Börsen im Moment so positiv?
Also ich bin grundsätzlich ein bisschen überrascht über die Börsenentwicklung in den letzten Tagen. Wir wissen, dass das laufende Quartal ein schwaches werden wird. Und wenn man sich dann die hohe Bewertung anguckt, gerade in den USA, würden wir jetzt an dieser Stelle sagen, na, aktuell ein bisschen mehr Vorsicht, weil Aktien können nun mal auch fallen.
Wobei an den Börsen das Bild ja schon ein bisschen zweigeteilt ist. Technologiewerte tun sich erstmal schwerer. Befürchtungen um mehr Regulierung für die großen US-Technologiewerte gibt es da. Sind diese Sorgen berechtigt?
ob man sein eigenes Land schwächen sollte. Das ist ja auch etwas mit nationaler Identität. Wir haben tolle Technologien, die andere auch gerne hätten. Ob das wirklich umgesetzt wird, bin ich nicht so sicher. Ich denke, die Technologiewerte gehen jetzt halt auch etwas schwächer, weil sie so hoch bewertet sind. Und man muss auch noch 2 Wochen überstehen. Wir wissen ja auch nicht, was Trump in den nächsten 2 Wochen noch anrichtet.
Und an der Börse haben zuletzt Aktien von alternativen Energien wie Wind- oder Solarenergie stark gewonnen. Mit der Hoffnung auf Biden und grüne Programme, sind diese Hoffnungen übertrieben?
Das ist dieses typische Bild, buy the rumor, sell the fact. Natürlich ist klar, dass Biden mehr auf Nachhaltigkeit setzt. Und das war auch schon zu erwarten ohne eine Mehrheit im Senat. Und jetzt wird es einfach einfacher. Deswegen, ich glaube, das ist einfach viel eingepreist und jetzt muss Biden auch erstmal liefern.
Ja, Herr Plate, dann lassen Sie uns doch nochmal nach Deutschland schauen. Wie steht's denn um den DAX?
Der kann weiter zulegen, verbessert sich um knapp 0,5% auf 13.951 Punkte und hat schon ein neues Rekordhoch heute erreicht bei 13.988 Punkten. Deutschlands Industrie ist trotz des Teil-Lockdowns im November auch auf Erholungskurs geblieben. Die Aufträge sind von Oktober bis November um 2,3% gestiegen.
Blicken wir auf Heidelberg Zement. Der Baustoffkonzern könnte von höheren Infrastrukturinvestitionen in den USA profitieren. Gibt das der Aktie weiter Auftrieb?
Die legt weiter zu um 2% und interessant aus der Schweiz, der Zementriese Lafarge Holcim steigt mit dem größten Zukauf seit über 10 Jahren in das Geschäft mit Flachdächern ein, was für Anleger okay zu sein scheint. Die Aktien von Lafarge Holcim mit einem Aufschlag von 1,5%.
Der Pharmakonzern Bayer will eine Impfstoffallianz mit dem Biotech-Unternehmen CureVac schließen. Da hören wir gleich noch mehr dazu, aber vielleicht schon mal einen Blick auf die Aktien.
Die Aktien von Bayer mit einem Aufschlag von etwas mehr als 2% und die Papiere der Tübinger CureVac werden ja auch in Frankfurt an der Börse gehandelt mit einem Aufschlag von 14%.
Bei der Kryptowährung Bitcoin, da gab es heute Morgen einen neuen Rekord. Hat der Bitcoin das Niveau jetzt gehalten?
Hatte gehalten, ist jetzt sogar bei fast $38.000. Hingegen der Goldpreis ist im Vergleich zu gestern Nachmittag gefallen um fast $40 auf $1.915. Die deutschen Staatsanleihen sind heute gefragt. Die durchschnittliche Rendite bei minus 0,56%. Und der Euro gibt etwas nach. Der Euro hatte ja zuletzt sich so hoch gehangelt wie seit fast 3 Jahren nicht mehr. Der Euro jetzt bei $1.2261.
Das war das Börsengespräch heute mit Jan Plate. Vielen Dank. Die Impfstoffallianz zwischen den Unternehmen Bayer und CureVac, die werden wir uns jetzt mal genauer anschauen. Zur Erinnerung, CureVac, das ist eins der Pharmaunternehmen, die immer als besonders vielversprechend im Rennen um den Corona-Impfstoff gehandelt wurden. Zuletzt war das Unternehmen im Vergleich zu BioNTech aus Mainz aber dann doch ein bisschen langsamer. CureVac hat kurz vor Weihnachten die finale Phase-3-Studie für seinen Impfstoff gestartet. Damit das jetzt alles schneller vorangeht mit der weiteren Entwicklung, wird das Startup mit dem Pharmakonzern Bayer zusammenarbeiten. Und wie genau, das erklärt Brigitte Scholtes.
Bayer will das Tübinger Biopharmazieunternehmen CureVac bei der weiteren Entwicklung und Bereitstellung eines Impfstoffs gegen Covid-19 unterstützen. Ähnlich wie im Fall BioNTech und Pfizer schlossen die beiden Unternehmen einen Kooperation- und Servicevertrag.
Bayer hat eine Infrastruktur in fast allen Ländern weltweit. Bayer hat Kontakte zu Regulierungsbehörden. Das heißt, sie wissen, was erforderlich ist, um den Impfstoff auch zuzulassen.
Sagt Markus Manz, Biotech- und Pharma-Experte der genossenschaftlichen Fondsgesellschaft Union Investment.
Und dann der letzte Punkt, der auch noch sehr wichtig ist, das ist das Thema Pharmakovigilanz. Das heißt, nachdem der Impfstoff verabreicht wurde, muss man eben auch sicherstellen, dass keine Nebenwirkungen auftreten, beziehungsweise dass die Nebenwirkungen, die auftreten, auch erfasst werden. Und da ist Bayer eben auch ein sehr kompetenter Partner dafür.
Für Bayer bedeutet das vor allem einen Reputationsgewinn. Der Impfstoff CVN-COV von CureVac wird derzeit erprobt in der klinischen Phase 3, die für die Zulassung relevant ist. Auch dieser Impfstoff basiert auf der mRNA-Technologie, also der Technologie, die auch BioNTech, Pfizer und Moderna nutzen. Ein Unterschied zur Allianz zwischen BioNTech und Pfizer: an der Produktion des Impfstoffs, mit dessen Erforschung CureVac im Juni begonnen hatte, wird sich Bayer nicht beteiligen. Damit hat das Tübinger Unternehmen Wacker Chemie beauftragt. Markus Manz.
Es macht jetzt aber auch keinen Sinn, Bayer mit der Produktion zu beauftragen. Das würde Monate dauern, bis Bayer sich entsprechend darauf vorbereitet hat. Das heißt, das wäre im jetzigen Fall eben kein großer Vorteil, wenn Bayer noch mit in die Produktion einsteigen würde.
Erste Ergebnisse der Studie mit wahrscheinlich mehr als 35.000 Teilnehmern erwartet CureVac für Ende des ersten Quartals 2021. Wenn die Arzneimittelbehörden die Zulassung erteilen, dann sei die Produktion von mehreren 100 Millionen Dosen des Impfstoffs geplant, teilte CureVac mit. So könnte er im Sommer wahrscheinlich ausgeliefert werden. Die EU hat sich für diesen Fall schon 405 Millionen Impfdosen gesichert. Beim CureVac-Vakzin genügt eine geringe Dosis. Es kann also schnell viel produziert werden. Einen weiteren Pluspunkt nennt Fondsmanager Manz.
Das ist eines der Vorteile des CureVac-Impfstoffes, dass der eben nur im Kühlschrank gekühlt werden muss und eben nicht wie Pfizer-BioNTech bei minus 70 Grad transportiert werden muss. Das ist zum Beispiel auch gerade für die Entwicklungsländer ungeheuer wichtig.
Größter Aktionär des Tübinger Unternehmens ist SAP-Gründer Dietmar Hopp. Im Sommer hat sich auch der Bund mit 300 Millionen Euro beteiligt, auch aus Sorge vor einer Übernahme aus dem Ausland. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier sagte damals:
Germany is not for sale. Wir verkaufen unser Tafelsilber nicht.
Zudem ist CureVac seit August auch an der New Yorker Börse notiert.
Eine neue Impfstoffallianz soll die Entwicklung eines weiteren Corona-Impfstoffs beschleunigen, Brigitte Scholtes berichtete. Ein Treiber für den DAX waren heute auch gute Konjunkturnachrichten. Wir haben es vorhin schon mal ganz kurz gehört. Der Handel, die Gastronomie, die Friseure, all das hat ja weiter geschlossen. Aber immerhin, die deutsche Industrie erholt sich langsam wieder von der Krise. Die neuesten Zahlen dazu hat Konrad Busen.
Gäbe es nicht die andauernden Gefahren der Corona-Pandemie, gäbe es nicht die Unsicherheit wegen der immer stärkeren Schutzmaßnahmen und Lockdowns, die Wirtschaft in Deutschland hätte allen Grund, optimistisch in die Zukunft zu blicken. Das zeigen auch die neuesten Zahlen zur Auftragslage in der Industrie, die heute Morgen vom Statistischen Bundesamt aus Wiesbaden gemeldet wurden. Demnach gab es im November einen Anstieg der Industrieaufträge um 2,3%, ein deutlich höheres Plus, als die Mehrheit der Volkswirte an der Börse vorausberechnet hatte. Und wenn man den Vergleich zieht zum Februar, dem Monat bevor die Corona-Krise in Deutschland wirklich losging, haben die Industrieunternehmen sogar 4% mehr Aufträge hereinbekommen. Ein ebenso positiv zu wertender Aspekt: Der Auftragsanstieg ist vor allem aus anderen Ländern der Eurozone groß. Das heißt, für diese Aufträge gibt es keinerlei Währungsrisiko und die Erholung der Wirtschaft ist nicht auf Deutschland beschränkt oder hat etwa nur mit mehr Aufträgen aus Asien zu tun. Sondern das alte Europa rappelt sich auf, investiert mehr, glaubt an eine wirtschaftliche Zukunft.
Die deutsche Industrie erholt sich langsam von der Corona-Krise, Konrad Busen berichtete. Nord Stream 2, das ist der Name für eine neue Gaspipeline, die Erdgas von Russland nach Deutschland bringen soll und die seit Jahren immer wieder für Streit sorgt. Die Bundesregierung hält die Pipeline für wichtig, um Deutschland ausreichend mit Energie zu versorgen. Die USA dagegen befürchten, dass Russland dadurch in Europa zu viel Einfluss gewinnt. Deswegen drohen die Vereinigten Staaten deutschen Unternehmen mit Sanktionen, wenn die sich am Ausbau der Pipeline beteiligen. Die Folge war zuletzt ein Baustopp. Die Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern, die will die angedrohten Sanktionen jetzt mit einer Stiftung umgehen. Und darüber spreche ich mit unserer Landeskorrespondentin Silke Hasselmann. Frau Hasselmann, die Landesregierung, die hat die Stiftung ja jetzt heute auf den Weg gebracht. Welche Rolle soll die denn genau übernehmen?
Ja, gestern Nachmittag hatten die Landtagsabgeordneten von Mecklenburg-Vorpommern einen Antrag des Regierungskabinetts erhalten. Und heute, in dieser Minute, diskutieren sie diesen Antrag in einer parlamentarischen Sondersitzung. Die Parlamentarier werden gebeten, der Einrichtung einer Stiftung Klima- und Umweltschutz MV zuzustimmen, so heißt es, und dafür einmalig 250.000 Euro aus dem Landeshaushalt freizugeben. Diese Stiftung soll einerseits Umwelt- und Klimaschutzprojekte in Mecklenburg-Vorpommern fördern. Der zweite Zweck lässt sich aus dem Stiftungsnamen nicht herleiten, ist aber fürs Erste absolut vorrangig, nämlich die Fertigstellung der Nord Stream 2-Trasse. Wie das aussehen soll: Die Stiftung werde die Pipeline weder selber bauen noch betreiben. Dafür bleibt Gazprom im Auftrag des europäischen Nord Stream 2-Konsortiums verantwortlich. Aber die Landesstiftung soll als Zwischenkäufer auftreten und wie eine Art Warenregal fungieren. Also alles, was an Spezial Maschinen, an Baustoffen, Dienstleistungen und so weiter nötig ist, soll künftig diese Stiftung Natur- und Klimaschutz MV kaufen und sie sozusagen ins Regal legen. Gazprom Nord Stream 2 bezahlt zwar letztlich die Rechnung, hat aber keine direkte Geschäftsbeziehung mehr mit den Zulieferern und Dienstleistungen, sondern zu dieser Stiftung.
Das heißt, die angedrohten US-Sanktionen, die können dadurch dann unterlaufen werden?
Ja, das ist zumindest die große Hoffnung. Staatskanzlei und Energieministerium hier in Schwerin haben wochenlang im kleinsten Kreis und unter größter Verschwiegenheit an diesem Konstrukt gefeilt, dass so eine Art Brandmauer zwischen US-Administration und Privatunternehmen hochziehen soll. Denn man muss wissen, die Drohung, Institutionen künftig vom US-Wirtschafts- und Finanzmarkt abzuschneiden, wenn diese die Trasse zu Ende bauen, erstreckt sich auf private Unternehmen, neuerdings aber nicht mehr auf staatliche Behörden oder auf öffentlich-rechtliche Körperschaften. Und genau da versuchen die Schweriner einzuhaken. Die Stiftung ist eine öffentlich-rechtliche Körperschaft. Sie wird also kein privatwirtschaftliches Unternehmen sein. Und damit dürfte das Sanktionsgesetz mit dem schönen Namen Gesetz zum Schutz der Energiesicherheit Europas nicht greifen, so jedenfalls die Hoffnung.
Gab es schon Reaktionen auf diese Pläne?
Aus Berlin noch nicht. Immerhin hat die Bundesregierung und hat auch die EU in Brüssel vorgestern das Konstrukt geprüft und grünes Licht gegeben. Ansonsten hat man noch keine Kommentare abgegeben. Ministerpräsident Emanuela Schwesig von der SPD hat gerade den Plan im Schweriner Landtag vorgestellt und dabei unter anderem erklärt, dass die Nord Stream 2 AG sofort 20 Millionen Euro an Stiftungsgeld einspeisen werde. Eine Summe, die sich im Laufe der nächsten 20 Jahre auf insgesamt 60 Millionen Euro summieren wird. Damit werde die neue Stiftung viele Projekte zum Umwelt- und Klimaschutz finanzieren, die unter anderem den unvermeidlichen CO2-Ausstoß durch die rechtsstaatlich genehmigte Pipeline ausgleichen sollen. Die zusätzlichen Gaslieferungen, sagte Schwesig, seien übrigens notwendig, damit die Energiewende gelingen kann, Stichwort Brückentechnologie. Die Debatte darüber hat jetzt in dieser Minute begonnen. Ich rechne mit einer breiten Zustimmung zu dem Antrag von SPD, CDU und Linke. Die AfD hat schon angekündigt, sich enthalten zu wollen, obwohl hier in Mecklenburg-Vorpommern ansonsten alle für den Bau der Ostsee-Pipeline sind und sie unterstützen. Aber es kamen noch Fragen zu diesem Konstrukt. Kritik ist von der Deutschen Umwelthilfe gekommen, die von einer Tarnorganisation spricht, deren Name den Weiterbau der Gastrasse verschleiern solle, denn sie trage nichts zum Klimaschutz bei, sondern treibe den Klimawandel eher voran. Und auch von den Grünen, speziell von einer Bundestagsabgeordneten aus Stralsund, ist Kritik gekommen. Die Grünen lehnen bekanntlich Nord Stream 2 aus Klimaschutzgründen grundsätzlich ab.
Die Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern hat eine Stiftung auf den Weg gebracht, um die Pipeline Nord Stream 2 weiter voranzutreiben. Silke Hasselmann war das. Naturkatastrophen zerstören jedes Jahr Häuser, Straßen, Autos und richten Schäden in Milliardenhöhe an. Versicherungskonzerne schauen sich diese Schäden immer ganz genau an, damit sie einschätzen können, wie wahrscheinlich es ist, dass sowas auftritt und damit sie dafür dann Versicherungen entwickeln können. Der Rückversicherer Munich Re hat heute Zahlen zu Schäden vorgelegt, welche Schäden im vergangenen Jahr durch Naturkatastrophen entstanden sind. Gabriel Wirth berichtet.
So wurden im Atlantik im vergangenen Jahr mehr Stürme als jemals zuvor gezählt. Im Bericht ist zudem die Rede von historischen Waldbränden im Westen der USA. Die teuerste Naturkatastrophe 2020 gab es in China. Heftige Überschwemmungen ließen zahlreiche Flüsse und Seen über die Ufer treten. So berichtete damals im Sommer der ARD-Hörfunk-Korrespondent Axel Dorloff.
In der Stadt Chongqing ist der Yangtze über die Ufer getreten. Polizei und Militär bringen Bewohnerinnen und Bewohner in Sicherheit. Insgesamt mussten nach Medienberichten weitere Zehntausende Menschen ihre Wohnungen und Häuser verlassen in den vergangenen Tagen.
Die Schäden der Überschwemmungen in China beliefen sich auf 17 Milliarden Dollar. Insgesamt hinterließen Naturkatastrophen im vergangenen Jahr weltweit Schäden in Höhe von 210 Milliarden Dollar. Das sind 44 Milliarden Dollar mehr als im Vorjahr. Weniger als die Hälfte der Gesamtschäden, und zwar rund 82 Milliarden Dollar, waren versichert. Und die Aufzeichnungen der Munich Re seit 1980 zeigen noch etwas. Nur 2005, 2011 und 2017 waren die Schäden noch höher. Ernst Rauch ist Chef Klima- und Geowissenschaftler des Münchner Rückversicherers. Er meint, es wird höchste Zeit zum Handeln.
Die eine Ebene ist auf der langfristigen Zeitskala das Vermeiden von Gründen für den menschgemachten Treibhauseffekt. Und die Gründe sind eben Emissionen von Treibhausgasen, das ist Kohlendioxid, Methan und andere. Und die zweite Ebene des Handelns ist deutlich kurzfristiger in ihrer Wirkung, nämlich Anpassungsmaßnahmen an das Unvermeidbare.
Denn bei der Munich Re rechnet man auch in den kommenden Jahren mit hohen Schäden durch Naturkatastrophen. Deshalb sollten unter anderem Häuser stabiler gebaut und Hochwasserschutzmaßnahmen errichtet werden. Doch während der Trend zeigt, dass die Schäden stetig zunehmen, sinkt die Zahl der Opfer seit Jahren. So sind im vergangenen Jahr 8.200 Menschen bei Naturkatastrophen ums Leben gekommen. Das sind 1.200 weniger als im Vorjahr.
Die Ursachen sind aus unserer Analyse heraus vor allem im Bereich Frühwarnsysteme zu finden. Also Menschen werden auch durch Social Media, durch Internet heute vor Naturgefahren, bei denen es eine Vorwarnzeit gibt, das sind zum Beispiel Stürme oder Sturmfluten, deutlich besser gewarnt und werden dann auch evakuiert oder evakuieren sich selbst.
Europa ist im vergangenen Jahr noch verhältnismäßig glimpflich davongekommen. Auch wenn Starkregen und Sturzfluten an einigen Orten entlang der Mittelmeerküste in Südfrankreich und Italien hunderte Häuser, Brücken und Straßen zerstörten. Die Höhe der Gesamtschäden in Europa lag bei rund 12 Milliarden Euro. Das sind 1,4 Milliarden Euro mehr als im Vorjahr.
Die Schäden durch Naturkatastrophen haben zugenommen, Gabriel Wirth berichtete. Damit kommen wir zur Wirtschaftspresse. In den Wirtschaftskommentaren der Zeitungen geht es heute um die vom Kabinett beschlossene Frauenquote für die Vorstände großer Unternehmen.
Die Süddeutsche Zeitung bezeichnet den Beschluss als überfällig. Und doch ist es traurig, ja geradezu peinlich, dass ein solcher Schritt überhaupt notwendig wurde. Über Jahrzehnte haben Frauen bei Schulbildung, Studium und Berufswahl aufgeholt. Ihr Aufstieg in die Chefetagen hat aber nicht im gleichen Tempo mitgehalten. Ja, Teilzeit und die Wahl bestimmter Branchen erklären einen Teil des Frauendefizits in den Führungsetagen, dort, wo die Luft dünn wird. Trotzdem ist es so, dass Männerclubs sich allzu sehr daran gewöhnt haben, die Spielregeln alleine festzulegen. Und jeder Frau, die anders als von ihnen erdacht Karriere machen wollte, mehr oder weniger freundlich zu verstehen gaben, dann halt nicht. Der Berliner Tagesspiegel erläutert: Kritiker der Quote sagen, das sei ein zu großer Eingriff in die Unternehmensfreiheit. Doch zum einen gehen diesem Gesetz Jahre voraus, in denen die Konzerne von sich aus hätten aktiv werden können. Zum anderen ist der Eingriff bei genauer Betrachtung nicht allzu groß. Die Quote gilt einzig für börsennotierte und paritätisch mitbestimmte Unternehmen mit mehr als 3 Vorständen. Das trifft bundesweit gerade einmal auf 73 Konzerne zu, von denen 32 keine Frau im Vorstand haben. Der Großteil der deutschen Firmen bleibt verschont. Dabei ist die Quote auch für sie ein deutliches Signal, sich zu wandeln, ihre Unternehmenskultur anzupassen. Die Ludwigsburger Kreiszeitung meint, der Fortschritt komme sehr langsam daher. Die angepeilten Bestimmungen laufen darauf hinaus, dass es wenigstens eine Einzelvorständin geben muss, egal ob das Leitungsorgan aus 4 oder deutlich mehr Personen besteht. In der Praxis ist das viel Symbolik. Um die Auswirkungen des Corona-Lockdowns auf die Wirtschaft geht es in der Neuen Osnabrücker Zeitung. Viele Branchen sind von den Lockdowns hart getroffen. Es gibt aber die positive Perspektive, dass die Konjunktur am Ende des ersten Halbjahres anzieht, sollte die Krise bis dahin durch eine erfolgreiche Impfkampagne bewältigt worden sein. Es gibt vor allem aber einen Grund, der besonders hervorsticht, wenn es um die Frage geht, warum die deutsche Wirtschaft wieder zu alter Stärke finden wird. Es ist das in vielen Betrieben vorherrschende Arbeitsethos. Oder, wie Helmut Schmidt einmal sagte, in der Krise zeigt sich der Charakter.
Und damit endet unsere Wirtschaftspresse und auch unsere Sendung Wirtschaft am Mittag für heute. Nach den Nachrichten hören Sie hier Deutschland heute mit meiner Kollegin Antran. Ich bin Katja Scherer, bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und wünsche einen schönen Nachmittag.